Im Folgenden geht es um die Stellvertretung. Die Inhalte stammen aus dem Altmann-Schmidt-Skript Grundlagenwissen Zivilrecht I, 5. Auflage 2008. Ein Vertragsschluss kann nicht nur unmittelbar zwischen den Vertragspartnern erfolgen. Häufig werden Dritte als Stellvertreter zwischengeschaltet. Die Stellvertretung hat eine hohe praktische Bedeutung. Stellvertreter werden aus verschiedenen Gründen eingesetzt. Beispielsweise kann sich jemand die besondere Sachkunde eines anderen durch dessen Bevollmächtigung, zum Beispiel beim Autokauf, zunutze machen. Der Inhaber einer größeren Supermarktkette kann unmöglich alle Geschäfte, Wareneinkauf, Warenverkauf, Einkauf von Büromaterial etc. selbst erledigen. Aus rechtlichen Gründen müssen Stellvertreter in bestimmten Fällen sogar zwingend tätig werden. So müssen zum Beispiel Willenserklärungen für einen Geschäftsunfähigen durch dessen gesetzlichen Vertreter abgegeben werden. Juristische Personen, zum Beispiel der rechtsfähige Verein, § 21 folgende BGB, müssen sich vertreten lassen. Die Stellvertretung ist im BGB in den § 164 bis 181 geregelt. Die Funktion der Stellvertretung soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden. A bevollmächtigt den V, ein Auto zu kaufen. V geht daraufhin zum Händler H und sieht dort einen gebrauchten VW Golf für 15.000 Euro stehen. Er fragt den H, ob er im Namen des A diesen Wagen kaufen könne. H bejaht dies. Ist ein Vertrag zustande gekommen? Wenn ja, mit wem? Lösung: Es wird dem Vertretenen, dem A, der nicht mit dem dritten H verhandelt, die Willenserklärung zugerechnet, die der Vertreter V im Namen des A abgibt. Die Willenserklärung wirkt gemäß § 164 Absatz 1 Satz 1 BGB unmittelbar für und gegen A, wenn die Voraussetzungen der Stellvertretung vorliegen. Es kommt somit der Kaufvertrag zwischen A und H zustande, obwohl A nicht mit dem H verhandelt hat. Die Stellvertretung hat drei Grundprinzipien. Erstens das Repräsentationsprinzip. Das Repräsentationsprinzip, das in § 166 BGB zum Ausdruck kommt, besagt, dass nicht der Vertretene der rechtsgeschäftlich Handelnde ist, sondern nur der Vertreter. Lediglich die Rechtswirkungen des Rechtsgeschäfts treffen den Vertretenen. Der Inhalt des Rechtsgeschäfts wird grundsätzlich vom Vertreter bestimmt, beziehungsweise bei Verträgen mit dem Vertragspartner vereinbart. Ob für das Rechtsgeschäft relevante Willensmängel vorliegen, § 116 bis 123 BGB, beurteilt sich nur nach der Person des Vertreters, § 166 Absatz 1 BGB. Zweitens, das Offenkundigkeitsprinzip. Das Offenkundigkeitsprinzip besagt, dass der Vertreter grundsätzlich, von gewissen Einschränkungen abgesehen, offenlegen muss, dass er im Namen des Vertretenen handelt. Vergleiche dazu § 164 Absatz 1 BGB, im Namen des Vertretenen, und § 164 Absatz 2 BGB. Drittens, das Abstraktionsprinzip. Abstraktionsprinzip bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das der Vertretungsmacht zugrunde liegende Rechtsverhältnis zwischen Vertretenem und Vertreter, Innenverhältnis, zum Beispiel Auftrag gemäß § 662 BGB, grundsätzlich von der Vertretungsmacht zu trennen ist. Jedoch zeigt die Regelung des § 168 Satz 1 BGB, dass Vollmacht, also die rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht, § 166 Absatz 2 BGB, und zugrunde liegendes Rechtsverhältnis nur teilweise unabhängig voneinander sind. Nach § 168 Satz 1 BGB erlischt die Vollmacht, wenn das zugrunde liegende Rechtsverhältnis erlischt. Andererseits bringt § 168 Satz 2 BGB wiederum das Abstraktionsprinzip zum Ausdruck und regelt, dass die Vollmacht trotz Fortbestandes des Rechtsverhältnisses widerrufen werden kann. Zur Verdeutlichung des Zusammenhangs zwischen Vollmacht und dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis folgendes Beispiel. Kaufmann K. hat seinem Angestellten V. Vollmacht erteilt. Muss K. den Arbeitsvertrag mit V. kündigen, um die Vollmacht zu beseitigen? Was geschieht mit der Vollmacht, wenn K. den Arbeitsvertrag kündigt? Lösung: K. muss den Arbeitsvertrag nicht kündigen. Er braucht nur die Vollmacht zu widerrufen. Vergleiche § 168 Satz 2 BGB. Die Vollmacht erlischt dann, aber der Arbeitsvertrag besteht weiter. Kündigt K. den Arbeitsvertrag, dann erlischt nach § 168 Satz 1 BGB auch die Vollmacht. Im Stellvertretungsrecht der § 164 folgende BGB finden sich folgende Regelungen. Die allgemeinen Voraussetzungen der Stellvertretung sind im § 164 BGB selbst geregelt. § 164 Absatz 1 BGB betrifft den Fall der Abgabe einer Willenserklärung durch einen Vertreter. Aktive Stellvertretung. Der Fall der Entgegennahme einer Willenserklärung durch einen Vertreter, passive Stellvertretung, ist in § 164 Absatz 3 BGB geregelt, der aber auf § 164 Absatz 1 BGB verweist und ihn für entsprechend anwendbar erklärt. § 165 BGB erlaubt es beschränkt geschäftsfähigen Personen als Vertreter aufzutreten. § 166 Absatz 1 BGB ist Ausdruck des Repräsentationsprinzips. Zwar treffen den Vertretenen die Rechtswirkungen des Rechtsgeschäfts, der rechtsgeschäftlich Handelnde ist aber der Vertreter. Wird die Willenserklärung von Willensmängeln beeinflusst, so ist nur die Person des Vertreters maßgebend. Nur wenn dieser gewissen Willensmängeln unterliegt, ist die Willenserklärung nichtig bzw. anfechtbar. Die Paragraphen 167 bis 169 BGB regeln die Erteilung bzw. das Erlöschen der Vollmacht. Die Paragraphen 170 bis 173 BGB betreffen Fälle, in denen die Vollmacht trotz formalen Erlöschens fortbesteht, weil gegenüber schützenswerten Dritten der Anschein erweckt wird, die Vollmacht bestehe noch. In den Paragraphen 177 bis 180 BGB ist schließlich geregelt, was für den Fall der Vertretung ohne Vertretungsmacht gilt. Schließlich schränkt § 181 BGB die Vertretungsmacht dahingehend ein, dass es dem Vertreter nicht gestattet ist, mit sich selbst im Namen des Vertretenen ein Rechtsgeschäft abzuschließen. § 181 BGB verbietet das sogenannte In-sich-Geschäft. Wie wird die Stellvertretung in ein Gutachten eingebaut? Meist sind die Voraussetzungen der Stellvertretung im Zusammenhang mit einem Vertragsschluss, also unter Anspruch entstanden, zu prüfen. Die Stellvertretungsproblematik, sowohl die Aktiv- als auch die Passivvertretung, kann aber durchaus auch im Prüfungspunkt Anspruch erloschen relevant werden. So stellen beispielsweise die Anfechtungserklärung gemäß § 143 BGB oder die Erklärung des Rücktritts vom Vertrag gemäß § 349 BGB empfangsbedürftige Willenserklärungen dar. Demnach ist auch bei der Anfechtung oder beim Rücktritt oder bei der Entgegennahme solcher Erklärungen Stellvertretung möglich. Die Stellvertretung ist in zwei Schritten zu prüfen. Zunächst ist zu untersuchen, ob der Handelnde, der Vertreter, eine Willenserklärung abgegeben hat. Bei Verträgen ist zu prüfen, ob eine Einigung zwischen den Handelnden vorliegt und welchen Inhalt die Einigung hat, zum Beispiel Einigung im Sinne des § 433 BGB. Sodann ist im zweiten Schritt zu prüfen, ob die Willenserklärung den Vertretenen bindet, ob sie unmittelbar für und gegen den Vertretenen wirkt. Dies ist dann der Fall, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, Zulässigkeit der Stellvertretung. Stellvertretung ist zulässig bei Willenserklärungen und geschäftsähnlichen Handlungen. Unzulässig ist Stellvertretung bei höchstpersönlichen Rechtsgeschäften. Beispiele dafür sind die Eheschließung, § 1311 BGB oder die Testamentserrichtung, § 2064 BGB. Zweitens, eigene Willenserklärung. Der Vertreter gibt eine eigene Willenserklärung ab, Aktivvertretung, vergleiche § 164 Absatz 1 Satz 1 BGB, oder er nimmt für den Vertretenen eine Willenserklärung entgegen, Passivvertretung, vergleiche § 164 Absatz 3 BGB, der auf § 164 Absatz 1 BGB verweist. Zunächst ist wichtig, dass eine Willenserklärung abgegeben bzw. entgegengenommen wird. Es ist gleichgültig, ob es sich dabei um ein Vertragsangebot oder eine Vertragsannahme oder um ein einseitiges Rechtsgeschäft, wie zum Beispiel die Anfechtungserklärung gemäß § 143 BGB handelt. Bei der Vornahme von Realakten ist dagegen Stellvertretung ausgeschlossen. Realakte sind rein tatsächliche Handlungen, bei denen das Gesetz eine bestimmte Rechtsfolge vorsieht. Beispiele dafür sind die Begründung des unmittelbaren Besitzes durch Erlangung der tatsächlichen Gewalt, § 854 Absatz 1 BGB, die Verbindung oder Vermischung von Sachen, § 946 bis 948 BGB, die Übergabe bei der Übereignung nach § 929 Satz 1 BGB etc. Für geschäftsähnliche Handlungen gelten die Vorschriften über Willenserklärungen im Wesentlichen und damit auch die Vorschriften über die Stellvertretung analog. Der Vertreter kann daher auch geschäftsähnliche Handlungen vornehmen bzw. entgegennehmen. Geschäftsähnliche Handlungen sind auf einen tatsächlichen Erfolg gerichtete Erklärungen, bei denen das Gesetz eine bestimmte Rechtsfolge vorsieht. Beispiele dafür sind die Mahnung, § 286 BGB und gewisse Aufforderungen, § 108 Absatz 2, 177 Absatz 2 BGB. Der Stellvertreter gibt eine eigene Willenserklärung ab. Dies unterscheidet ihn vom Boten, der nur eine fremde Willenserklärung übermittelt. Die Abgrenzung Stellvertretung-Botenschaft richtet sich nach dem äußeren Auftreten des Handelnden. Dritte Voraussetzung für die Stellvertretung ist das Handeln im fremden Namen. Der Vertreter muss grundsätzlich, das heißt von Ausnahmen abgesehen, in fremdem Namen handeln. Er muss im Namen des Vertretenen handeln. Vergleiche § 164 Absatz 1 Satz 1 BGB, Offenkundigkeitsprinzip. Macht er dies nicht hinreichend deutlich, so kommt der Vertrag zwischen dem Vertreter und dem Dritten zustande, § 164 Absatz 2 BGB. Nach § 164 Absatz 1 Satz 2 BGB ist es aber nicht erforderlich, dass ausdrücklich im Namen des Vertretenen gehandelt wird, sondern es reicht aus, dass die Umstände ergeben, dass im Namen des Vertretenen gehandelt wird. Vierte Voraussetzung der Stellvertretung ist das Handeln mit Vertretungsmacht. Der Vertreter muss gemäß § 164 Absatz 1 Satz 1 BGB innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht handeln. Es gibt zwei Arten von Vertretungsmacht. Einerseits die gesetzliche Vertretungsmacht. Der nicht vollgeschäftsfähige wird durch seinen gesetzlichen Vertreter vertreten, zum Beispiel gesetzliche Vertretung des Kindes durch seine Eltern als Teil der elterlichen Sorge. Vergleiche die Paragraphen 1629 Absatz 1 und 1626 Absatz 1 BGB. Andererseits die rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht. Diese Art der Vertretungsmacht bezeichnet das Gesetz in der Legaldefinition des § 166 Absatz 2 Satz 1 BGB als Vollmacht. Bei der Vertretung der juristischen Person ist zwischen organschaftlicher und rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht zu unterscheiden. Die juristische Person wird grundsätzlich durch ihre Organe vertreten. Diese sind mit gesetzlicher Vertretungsmacht, organschaftlicher Vertretungsmacht ausgestattet. Das Handeln der Organe, zum Beispiel Vorstand des Vereins, vergleiche § 26 Absatz 2 BGB, Geschäftsführer der GmbH, § 35 Absatz 1 GmbH-Gesetz, ist wie Handeln der juristischen Person selbst zu behandeln. Geben die Organe eine Willenserklärung ab, ist dies als eine Willenserklärung der juristischen Person zu betrachten. Der organschaftliche Vertreter der juristischen Person kann seinerseits aber auch andere Personen, das heißt solche Personen, die nicht Organ der juristischen Person sind, als rechtsgeschäftliche Vertreter bestellen. Die Vollmacht, also die rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht, wird gemäß § 167 Absatz 1 BGB durch einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die sogenannte Bevollmächtigung, erteilt. Man unterscheidet die Innenvollmacht, die gemäß § 167 Absatz 1 erste Alternative BGB gegenüber dem Vertreter erklärt wird, und die Außenvollmacht, die gemäß § 167 Absatz 1 zweite Alternative gegenüber dem künftigen Geschäftspartner erklärt wird. Es bestehen folgende klausurrelevante Probleme: Zur Zulässigkeit der Stellvertretung. Wie schon erwähnt, bereitet dieser Prüfungspunkt in der Regel keine Probleme. Liegt kein höchstpersönliches Rechtsgeschäft vor, so können Sie diesen Punkt auch weglassen. Zur Abgrenzung Stellvertretung-Botenschaft. Der Stellvertreter gibt eine eigene Willenserklärung ab, der Bote übermittelt nur eine fremde Willenserklärung. In Fällen, in denen der Handelnde einen eigenen Entscheidungsspielraum hat, in denen er frei bestimmen kann, ob das Rechtsgeschäft überhaupt geschlossen werden soll, welchen Inhalt es haben und wer Geschäftspartner sein soll, liegt zweifelsfrei eine eigene Willenserklärung des Handelnden vor. Allerdings kann auch in Fällen, in denen der Geschäftsherr die Willenserklärung in allen Einzelheiten vorgegeben hat, der Handelnde Vertreter sein. Die Abgrenzung, ob der Handelnde als Vertreter oder als Bote anzusehen ist, richtet sich nach dem äußeren Auftreten des Handelnden gegenüber dem Erklärungsgegner. Gibt er vor, nur eine fremde Willenserklärung zu übermitteln, so ist er als Bote anzusehen. Dagegen ist er als Vertreter anzusehen, wenn er vorgibt, einen eigenen Entscheidungsspielraum zu haben. Dies gilt auch dann, wenn der Geschäftsherr tatsächlich die Willenserklärung in allen Einzelheiten bestimmt hat. Die Abgrenzung hat vor allem in folgenden Fällen Bedeutung. Der Vertreter muss mindestens beschränkt geschäftsfähig sein, vergleiche § 165 BGB, während der Bote auch ein Geschäftsunfähiger sein kann, denn der Bote übermittelt nur eine fremde Willenserklärung, er formuliert keine eigene, die bei Geschäftsunfähigkeit nach § 105 BGB nichtig wäre. Aus dem Repräsentationsprinzip bei der Stellvertretung, allein der Vertreter ist der rechtsgeschäftlich Handelnde, nur die Rechtsfolgen aus dem Rechtsgeschäft treffen den Vertretenen, folgt, dass bei formbedürftigen Rechtsgeschäften, Beispiel ein Grundstückskaufvertrag muss notariell beurkundet werden, vergleiche § 311b Absatz 1 BGB, die Willenserklärung des Vertreters formbedürftig ist. Bei der Botenschaft muss die Willenserklärung des Geschäftsherrn der Form genügen. Weiterhin folgt aus dem Repräsentationsprinzip bei der Stellvertretung, dass nur bei einem Willensmangel des Vertreters angefochten werden kann, § 166 Absatz 1 BGB. Bei der Botenschaft kann nach § 120 BGB angefochten werden, wenn der Bote die Willenserklärung unbewusst falsch übermittelt. Bei bewusster Falschübermittlung ist der Geschäftsherr nicht gebunden. Probleme treten auf, wenn der Handelnde anders auftritt, als ihm aufgetragen wurde, also wenn sich der Bote als Vertreter aufspielt oder wenn der Vertreter als Bote auftritt. Dies ist gleichgültig, wenn das Rechtsgeschäft von der Boten- bzw. Vertretungsmacht gedeckt ist. Schwierig wird es dann, wenn es davon nicht mehr gedeckt ist. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Altmann-Schmidt-Skript BGB AT 1, Seite 110 folgende. Gehen Willenserklärungen, mündliche oder schriftliche, zunächst anderen Personen, Mittelspersonen und nicht dem Erklärungsempfänger direkt zu, so stellt sich die Frage, wann sie dem Erklärungsempfänger zugehen. Wichtig ist der Zeitpunkt des Zugangs beispielsweise dann, wenn der Erklärungsempfänger vorher ein Kaufangebot abgegeben hat, der andere Teil die Annahme erklärt und es um die Frage geht, ob die Annahme noch innerhalb einer vom Erklärungsempfänger bestimmten Frist, § 148 BGB, erfolgt ist. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist die Kündigung des Arbeitsvertrages gegenüber dem Arbeitnehmer, bei der der Arbeitgeber bestimmte Fristen einhalten muss. Es wird zwischen drei Arten von Mittelspersonen differenziert. Erstens der Empfangsvertreter. Dies ist eine Person, die als Vertreter zur Entgegennahme von Willenserklärungen berechtigt ist. Geht die Willenserklärung dem Empfangsvertreter zu, so geht sie in diesem Augenblick auch dem Vertretenen zu. Auf eine Weitergabe an den Vertretenen kommt es nicht an. Zweitens, der Empfangsbote. Dies ist eine Person, die nach der Verkehrsanschauung zur Übermittlung von Willenserklärungen geeignet ist. Dies trifft zum Beispiel auf im Haushalt des Erklärungsempfängers lebende Hausgenossen zu, der Ehegatte, Angehörige, aber nur, wenn sie die nötige Reife besitzen, das heißt bei Kindern nur eingeschränkt. Nicht aber auf Nachbarn, Handwerker oder kleinere Kinder. Die Erklärung geht bei Einschaltung eines Empfangsboten dann zu, wenn nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge mit der Übermittlung zu rechnen ist, wie bei der Empfangsvorrichtung. Drittens, Erklärungsbote des Absenders. Dies sind die sonstigen Personen, die zur Übermittlung von Willenserklärungen nach der Verkehrsanschauung nicht geeignet sind, also zum Beispiel kleinere Kinder, Nachbarn etc. Wird die Willenserklärung diesen Personen gegenüber abgegeben, so geht sie nur zu, wenn sie dem Erklärungsempfänger tatsächlich und richtig übermittelt wurde. Zum Handeln im fremden Namen. Bei der verdeckten Stellvertretung, auch mittelbare Stellvertretung genannt, liegt keine echte Stellvertretung vor. Dazu folgendes Beispiel. Geschäftsmann G. betreibt ein Antiquitätengeschäft. Er ist mit dem Kunstkenner K. zerstritten. K. interessiert sich für eine antike Vase, die im Geschäft des G. erhältlich ist, weiß aber, dass G. ihm die Vase niemals verkaufen würde. K. schickt daher seinen Freund X. zu G., der mit G. einen Kaufvertrag über die Vase abschließt, ohne den Namen des K. zu erwähnen. Zwischen wem ist der Kaufvertrag zustande gekommen? Lösung: Hier haben sich X und G über den Abschluss eines Kaufvertrages geeinigt. Diese Einigung würde den K binden, wenn X ihn wirksam vertreten hätte. Jedoch hat X nicht im Namen des K gehandelt. Der Wille des X, im Namen des K zu handeln, ist nicht erkennbar hervorgetreten. Dass X nicht im eigenen Namen handeln wollte, ist gemäß § 164 Absatz 2 BGB unbeachtlich. Der Kaufvertrag ist daher zwischen X und G zustande gekommen. Eine Anfechtung des X nach § 119 Absatz 1 erste Alternative BGB mit dem Argument, er habe gar nicht im eigenen Namen handeln wollen, ist durch § 164 Absatz 2 BGB ausgeschlossen. Das Beispiel zeigt, dass in den sogenannten Strohmann-Fällen der Vertrag oft zwischen dem Strohmann und dem Dritten zustande kommt, außer in den Fällen, in denen eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip zugelassen ist. Dazu sogleich. Der Strohmann kann im Innenverhältnis zum Geschäftsherrn Rückgriff nehmen. Liegt, wie hier, ein Auftrag gemäß § 662 BGB vor, dieser ist gekennzeichnet durch die Unentgeltlichkeit, so kann der Strohmann, hier der X, gemäß § 670 BGB seine Auslagen zurückfordern. Der Vertreter muss aber nicht unbedingt ausdrücklich den Namen des Vertretenden nennen, es reicht aus, dass die Umstände ergeben, dass für den Vertretenen gehandelt wird, vergleiche § 164 Absatz 1 Satz 2 BGB. Eine wichtige Fallgruppe ist dabei das unternehmensbezogene Geschäft. Ist ein Unternehmensbezug gegeben, so wird im Zweifel der Inhaber des Unternehmens verpflichtet und nicht der für das Unternehmen Handelnde. Beispiel: Die Verkäuferin in der Bäckerei wird in der Regel nicht darauf hinweisen, dass nicht sie, sondern der Inhaber der Bäckerei Vertragspartner werden soll. Dennoch ist selbstverständlich, dass sie im Namen des Inhabers handelt. Das Offenkundigkeitsprinzip gilt nicht uneingeschränkt. Eine Ausnahme davon ist gesetzlich geregelt. § 1357 BGB. Tätigt ein Ehegatte ein Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs, so werden beide Ehegatten daraus berechtigt und verpflichtet. Diese Wirkung tritt sogar dann ein, wenn der Vertragspartner gar nicht weiß, dass der mit ihm Verhandelnde verheiratet ist. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Altmann-Schmidt-Skript, Familienrecht, Seite 18 folgende. Die weitere Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip lässt sich aus seinem Sinn erklären. Das Offenkundigkeitsprinzip dient, wie erwähnt, dem Schutz des Erklärungsempfängers. Er will in der Regel wissen, wer hinter der Erklärung steht. Bei Verträgen will er meist wissen, wer sein Vertragspartner ist. Ausnahmen vom Offenkundigkeitsprinzip sind daher zu machen, wenn dem Erklärungsempfänger der Name des Vertretenen gleichgültig ist. Bei den Bargeschäften des täglichen Lebens, bei denen es dem Vertragspartner egal ist, mit wem er kontrahiert, ist eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip zu machen. Dazu folgendes Beispiel. A bittet seinen Freund B, der in die Stadt fährt, ihm eine Musik-CD mitzubringen. B begibt sich in das Geschäft des H und kauft dort eine Musik-CD, die er bar bezahlt und mitnimmt. Zwischen wem ist der Kaufvertrag zustande gekommen? Lösung: Da B die CD gleich bezahlt und es dem H völlig gleichgültig ist, ob sein Vertragspartner A, B, X oder Y heißt, hat B beim Kaufvertragsschluss den A wirksam vertreten, obwohl er gegenüber dem H nicht deutlich gemacht hat, dass er im Namen des A handelt. Der Kaufvertrag ist somit zwischen dem A und dem H zustande gekommen. Ein weiteres Problem beim Geschäft für den, den es angeht, stellt sich im Sachenrecht. Dies ist aber nicht Gegenstand dieses Skriptes für Einsteiger. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Altmann-Schmidt-Skript BGB AT 1, Seite 120 folgende. Das Handeln in fremdem Namen ist vom Handeln unter fremdem Namen zu unterscheiden. Zur besseren Abgrenzung wird auch die Bezeichnung Handeln unter falscher Namensangabe verwendet. Beim Handeln unter falscher Namensangabe sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden. Die schlichte Namenstäuschung und die Identitätstäuschung. Erstens Namenstäuschung. Verwendet jemand aus irgendwelchen Gründen nicht seinen eigenen Namen, sondern irgendeinen Allerweltsnamen, so wird der Handelnde gleichwohl verpflichtet. Hier gilt: Namen sind Schall und Rauch. Bei Kenntnis des wahren Namens hätte der Vertragspartner den Vertrag auch geschlossen. Dazu folgendes Beispiel. Generaldirektor D. will ein Wochenende in einem abseits gelegenen Hotel verbringen. Um unerkannt zu bleiben, gibt er sich als Herr Müller aus. Wer ist Vertragspartner? Hier kommt der Vertrag zwischen D und dem Inhaber des Hotels zustande. Der Name des D hat für das abgeschlossene Rechtsgeschäft überhaupt keine Bedeutung. Er ist Schall und Rauch. Zweitens die Identitätstäuschung. Anders ist der Fall jedoch zu sehen, wenn jemand einen falschen Namen verwendet, der Vertragspartner mit diesem Namen aber bestimmte Vorstellungen verbindet und den Vertrag nur deshalb abschließt, weil er mit dem wahren Namensträger kontrahieren will. Hier hätte der Vertragspartner den Vertrag bei Kenntnis des wahren Namens nicht geschlossen. Auch dazu ein Beispiel. In der Stadt S findet eine Messe statt, weswegen so ziemlich alle Hotels belegt sind. A, der wegen der Messe auch anreisen möchte, hat schon bei einigen Hotels erfolglos angefragt. Nunmehr ruft er beim Hotel H an, das stets ein Zimmer für besondere Fälle freihält. Er gibt sich als der berühmte Filmschauspieler P aus. Er freut darüber, dass P ein Zimmer in seinem Hotel mieten möchte, sagt H dem A, dass alles in Ordnung gehe. Wer ist Vertragspartner? Lösung: Hier liegt ein Fall der Identitätstäuschung vor, denn H hätte nicht zugesagt, wenn er den wahren Namen des A gehört hätte, er wollte den Vertrag mit P abschließen. Nach herrschender Meinung gelten in den Fällen der Identitätstäuschung die Paragraphen 164 folgende BGB analog. P ist nicht an die Willenserklärung, die A abgegeben hat, gebunden. A hat zwar im Namen des P gehandelt, er hatte jedoch keine Vertretungsmacht. Für die Fälle der Vertretung ohne Vertretungsmacht gelten die Paragraphen 177 folgende BGB. Demnach kann P, falls er das möchte, das Geschäft an sich ziehen und es genehmigen, Paragraph 177 Absatz 1 BGB analog. In diesem Fall wäre P rückwirkend, Paragraph 184 BGB, als Vertragspartner des H anzusehen. Falls P das Geschäft nicht genehmigt, haftet A aus Paragraph 179 BGB analog. Wenn Sie mehr wissen wollen, Altmann-Schmidt-Skript BGB AT1 Seite 123 folgende. Zur Vertretungsmacht. Schließlich muss der Vertreter gemäß Paragraph 164 Absatz 1 Satz 1 BGB innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht handeln. Es gibt, wie erwähnt, gesetzliche und rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, die auch Vollmacht genannt wird. Voraussetzung dafür, dass dem Vertretenen die Willenserklärung, die der Vertreter abgibt, zugerechnet werden kann, ist gemäß Paragraph 164 Absatz 1 Satz 1 BGB das Handeln des Vertreters innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht. Handelt er nicht innerhalb dieser Vertretungsmacht oder hat er gar keine Vertretungsmacht, so ist derjenige, in dessen Namen er handelt, nicht an die Willenserklärung gebunden. Es gelten die Paragraphen 177 bis 180 BGB. Dabei ist zwischen Verträgen und einseitigen Rechtsgeschäften zu differenzieren. Bei Verträgen besteht gemäß Paragraph 177 Absatz 1 BGB zunächst die Möglichkeit der Genehmigung. Der ohne Vertretungsmacht Vertretene hat die Möglichkeit, das Geschäft durch Genehmigung an sich zu ziehen. Er wird dadurch Vertragspartner und der Vertrag ist gemäß den Paragraphen 182 und 184 BGB rückwirkend als wirksam zu betrachten. Gemäß Paragraph 177 Absatz 2 BGB kann der Vertragspartner den Vertretenen zur Erklärung über die Genehmigung auffordern. Wenn daraufhin der Vertretene innerhalb von 2 Wochen nicht reagiert, so wird die Verweigerung der Genehmigung gemäß Paragraph 177 Absatz 2 Satz 2 BGB fingiert. Paragraph 177 Absatz 2 Satz 2 BGB stellt eine Fiktion dar. Der Gesetzgeber verwendet gelegentlich Fiktionen, das heißt, er stellt einen bestimmten Sachverhalt einem anderen Sachverhalt gleich. In Paragraph 177 Absatz 2 Satz 2 BGB wird das Nichtreagieren innerhalb von 2 Wochen auf die Aufforderung der Verweigerung der Genehmigung gleichgestellt. Verweigert der Vertretene die Genehmigung, so gilt Paragraph 179 BGB. Grundsätzlich muss der Vertreter ohne Vertretungsmacht haften. Der Vertreter ohne Vertretungsmacht, der auch als falsus procurator bezeichnet wird, wird nicht Vertragspartner. § 179 BGB stellt nur eine Aushilfshaftung dar für den Fall, dass sonst niemand haftet. Dabei gilt ein Stufenverhältnis. Der falsus procurator haftet gar nicht in den Fällen des § 179 Absatz 3 BGB. Zum einen haftet der beschränkt geschäftsfähige Vertreter grundsätzlich nicht, § 179 Absatz 3 Satz 2 BGB, es sei denn, er hat mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt. Dahinter steckt der Grundgedanke des minderjährigen Schutzes. Wenn dem beschränkt Geschäftsfähigen schon in § 165 BGB gestattet ist, als Vertreter aufzutreten, so darf ihm daraus kein Nachteil entstehen. Zum anderen scheidet die Haftung des falsus procurator auch dann aus, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht gekannt hat oder den Mangel kennen musste, § 179 Absatz 3 Satz 1 BGB. Kennen müssen ist in § 122 Absatz 2 BGB definiert und bedeutet Nichtkennen infolge von Fahrlässigkeit. Warum ist das so? § 179 BGB stellt eine Aushilfshaftung dar und beruht auf dem Gedanken, dass der Vertreter ohne Vertretungsmacht Vertrauen veranlasst und enttäuscht hat. Für dieses enttäuschte Vertrauen muss der Vertreter daher aufgrund einer sogenannten Garantiehaftung nach § 179 BGB einstehen. Wusste aber der Vertragspartner, dass der Handelnde keine Vertretungsmacht hatte, oder hat er dies infolge von Fahrlässigkeit nicht erkannt, so ist es nicht gerechtfertigt, ihm den Anspruch aus § 179 BGB zu gewähren, denn in diesem Fall hatte er keinen Anlass, Vertrauen aufzubauen. Der Vertreter ohne Vertretungsmacht haftet nur für den Vertrauensschaden, den der andere Teil erlitten hat, wenn er den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt hat. Vergleiche § 179 Absatz 2 BGB. Dabei ist der andere Teil so zu stellen, wie er stehen würde, wenn er nichts von dem Geschäft gehört hätte. Schließlich haftet der Vertreter ohne Vertretungsmacht nach § 179 Absatz 1 BGB voll, wenn er den Mangel der Vertretungsmacht gekannt hat. Der andere Teil ist so zu stellen, als wenn erfüllt worden wäre. Er hat dabei die Wahl, ob er Erfüllung des Vertrages oder Schadensersatz in Höhe des Erfüllungsinteresses, zum Beispiel entgangener Gewinn, geltend macht. Bei einseitigen Rechtsgeschäften gilt § 180 BGB. Hier ist Vertretung ohne Vertretungsmacht grundsätzlich unzulässig. Allerdings gelten die Vorschriften über Verträge, also die § 177 bis 179 BGB entsprechend, wenn derjenige, gegenüber dem das einseitige Rechtsgeschäft vorzunehmen war, also zum Beispiel der Anfechtungsgegner oder der Empfänger einer Kündigungserklärung, die behauptete Vertretungsmacht nicht beanstandet oder damit einverstanden ist, dass der Vertreter ohne Vertretungsmacht handelt. Vergleiche § 180 Satz 2 BGB. Die Erteilung der Vollmacht. Die Vollmacht wird in der Regel durch einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung als Innen- bzw. Außenvollmacht erteilt. Vergleiche § 167 BGB. § 167 Absatz 2 BGB regelt zwar, dass die Vollmachtserteilung grundsätzlich formfrei möglich ist, auch wenn das mit der Vollmacht vorzunehmende Rechtsgeschäft formbedürftig ist. Es gibt jedoch folgende Ausnahmefälle, in denen die Vollmachtserteilung formbedürftig ist. Die Parteien haben dies rechtsgeschäftlich vereinbart oder es greift eine gesetzliche Ausnahme zu § 167 Absatz 2 BGB ein, zum Beispiel § 492 Absatz 4 Satz 1 BGB. Darüber hinaus wird § 167 Absatz 2 BGB in einigen Fällen einschränkend ausgelegt. Zum Beispiel erteilt der Geschäftsherr eine unwiderrufliche Vollmacht zum Grundstückskauf bzw. Grundstücksverkauf, so muss diese Vollmacht trotz § 167 Absatz 2 BGB notariell beurkundet werden, da anderenfalls der Schutzzweck des § 311b Absatz 1 Satz 1 BGB umgangen würde. Bei formbedürftigen Bürgschaften bedarf nach der Rechtsprechung die Vollmacht des Bürgen der Form des § 766 BGB. Der Geschäftsherr kann den Vertreter auch dazu bevollmächtigen, seinerseits einen anderen als Vertreter zu bestellen. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Altmann-Schmidt-Skript BGB AT 1, Seite 167 folgende. Der Umfang der Vollmacht. Bei der Erteilung wird auch der Umfang der Vollmacht bestimmt. Der Vollmachtgeber kann den Umfang in unterschiedlicher Weise ausgestalten. Er kann Vollmacht nur für ein bestimmtes Rechtsgeschäft erteilen. Dies ist die sogenannte Spezialvollmacht. Die Gattungsvollmacht, Artvollmacht, ermächtigt zur Vornahme zu einem bestimmten Geschäftsbereich gehörender Rechtsgeschäfte. Mit einer Generalvollmacht kann der Vertreter alle Rechtsgeschäfte für den Geschäftsherrn vornehmen, bei denen Stellvertretung zulässig ist. Es gibt auch bestimmte gesetzliche Vorschriften, die den Umfang der Vertretungsmacht bestimmen. Diese Vorschriften finden sich im Handelsrecht. Ein Beispiel dafür ist die Prokura, § 48 folgende HGB. Der Prokurist besitzt gemäß den § 48 und 49 HGB Vertretungsmacht für alle Rechtsgeschäfte, die der Betrieb des Handelsgewerbes mit sich bringt. Ausgenommen ist nur die Veräußerung und Belastung von Grundstücken, § 49 Absatz 2 HGB. Eine Beschränkung der Prokura ist nur im Innenverhältnis möglich. Zum Beispiel kann der Geschäftsherr dem Prokuristen die Vorgabe machen, Geschäfte nur bis zur Höhe von 10.000 Euro zu tätigen. Eine solche Beschränkung ist aber im Außenverhältnis nicht wirksam, vergleiche § 50 HGB. Hier wird das Abstraktionsprinzip deutlich. Es ist zwischen Innenverhältnis und Vertretungsmacht zu trennen. Das Erlöschen der Vollmacht. Die Vollmacht kann auf verschiedene Art und Weise erlöschen. Trotz der grundsätzlichen Abstraktheit von Vertretungsmacht und Grundverhältnis bestimmt § 168 Satz 1 BGB, dass sich das Erlöschen der Vollmacht nach dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis bestimmt. Demnach kann zum Beispiel eine Einzelvollmacht durch Verbrauch erlöschen, das heißt dadurch, dass das Rechtsgeschäft durch den Bevollmächtigten abgeschlossen wird. Nach § 168 Satz 2 BGB kann eine Vollmacht auch durch Widerruf erlöschen. Dies setzt aber voraus, dass die Vollmacht widerruflich ist. Bei unwiderruflich erteilter Vollmacht besteht die Möglichkeit des Widerrufs nicht. Vergleiche § 168 Satz 2 am Ende, sofern sich nicht ein anderes ergibt. Die Anfechtung der Vollmacht. Schließlich kann die Vollmachtserteilung als einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung grundsätzlich auch angefochten werden. Die Anfechtung der Vollmacht ist aber nicht unproblematisch, vor allem dann, wenn von der Vollmacht bereits Gebrauch gemacht wurde. Hat der Vollmachtgeber sich bei der Erteilung der Vollmacht geirrt, Beispiel, G will den V bevollmächtigen, ein Auto zu kaufen. Als Höchstsumme, die V dabei ausgeben darf, möchte er 35.000 Euro festlegen, verspricht sich aber und sagt 53.000 Euro. So hat er grundsätzlich einen Anfechtungsgrund aus § 119 BGB. Im Beispiel liegt ein Erklärungsirrtum gemäß § 119 Absatz 1 zweite Alternative BGB vor. Denkbar ist auch, dass der Vollmachtgeber bedroht oder arglistig getäuscht wurde, sodass er nach § 123 BGB anfechten könnte. Ist die Vollmacht noch nicht gebraucht worden, so kann der Vollmachtgeber eine unwiderrufliche Vollmacht unproblematisch anfechten. Bei der widerruflichen Vollmacht besteht die Möglichkeit des Widerrufs nach § 168 Satz 2 BGB, sodass man hier eine Anfechtung als unnötig erachten könnte. Die herrschende Meinung lässt dennoch auch hier die Anfechtung einer widerruflichen Vollmacht zu. Problematischer ist die Anfechtung einer bereits gebrauchten Vollmacht, wenn der Vertreter das Rechtsgeschäft mit einem Dritten schon abgeschlossen hat. Teilweise wird hier die Anfechtung als unzulässig erachtet. Die herrschende Meinung lässt aber auch hier die Anfechtung zu. Umstritten ist hier innerhalb der herrschenden Meinung, wem gegenüber die Anfechtung zu erklären ist. Wer also Anfechtungsgegner gemäß § 143 Absatz 3 Satz 1 BGB ist. Teilweise wird differenziert, ob eine Innenvollmacht, dann Anfechtung gegenüber dem Vertreter, oder eine Außenvollmacht, dann Anfechtung gegenüber dem Vertragspartner, vorliegt. Teilweise wird aber auch vertreten, dass die Anfechtung gegenüber dem Vertragspartner zu erklären sei, da es letztlich darum gehe, die Rechtsfolgen des Geschäfts, das der Vertreter mit diesem abgeschlossen hat, zu beseitigen. Wenn Sie mehr wissen wollen, Altmann-Schmidt-Skript BGB AT 1, Seite 137 folgende. Der Fortbestand der Vollmacht kraft Rechtsscheins. Ist die Vollmacht erloschen, so wird derjenige, der mit dem vollmachtlosen Vertreter ein Rechtsgeschäft abgeschlossen hat und der Meinung ist, dass eine Vollmacht bestehe, grundsätzlich nur über die § 177 folgende BGB geschützt. In Ausnahmefällen wird aber der gute Glaube an das Bestehen einer Vollmacht weitergehend geschützt. Dies geschieht über die § 170 bis 173 BGB, über die Grundsätze der Duldungsvollmacht und schließlich über die Grundsätze der Anscheinsvollmacht. In diesen Fällen wird die Vollmacht als bestehend angesehen und der Vertretene ist an das Geschäft, das der Vertreter tätigt, gebunden. Die § 170 bis 173 BGB, die Duldungsvollmacht und die Anscheinsvollmacht haben allesamt das gleiche Grundgerüst, das in drei Schritten zu prüfen ist. Erstens, es ist der Rechtsschein einer Vollmacht gesetzt worden. Zweitens, dieser Rechtsschein wurde vom Vertretenen zurechenbar veranlasst. Drittens, der Dritte, der mit dem Vertreter das Rechtsgeschäft abgeschlossen hat, ist gutgläubig, das heißt, er hatte weder Kenntnis vom Nichtbestehen der Vollmacht, noch musste er davon wissen. Die § 170 bis 173 BGB sind direkt anwendbar, wenn eine Vollmacht erloschen ist. Analog sind sie anwendbar, wenn eine Vollmacht von vornherein nicht wirksam entstanden oder durch Anfechtung rückwirkend erloschen ist. Ausnahme: § 170 BGB setzt eine wirksam erteilte Außenvollmacht voraus und ist nicht anwendbar, wenn die Vollmacht infolge von Anfechtung gemäß § 142 BGB von Anfang an nichtig ist. Rechtsfolge der § 170 bis 173 BGB ist, dass die Vollmacht besteht, dass also eine wirksame Vertretung möglich ist, wenn die sonstigen Voraussetzungen vorliegen. Nach herrschender Meinung stellen die § 170 bis 172 BGB Rechtsscheinstatbestände dar. § 170 BGB regelt den Fall der Außenvollmacht, die nur gegenüber dem Vertreter widerrufen wurde. § 171 BGB betrifft den Fall der Innenvollmacht, die in besonderer Weise nach außen kundgemacht wurde. § 172 BGB betrifft den Fall einer Vollmachtsurkunde, die dem Vertreter ausgehändigt wurde und nach Erlöschen der Vollmacht nicht zurückgegeben wurde bzw. nicht für kraftlos erklärt wurde. Diesen Rechtsschein hat der Vertretene zurechenbar veranlasst durch willentliches Handeln. Er hat Außenvollmacht erteilt, Fall des § 170 BGB, er hat eine Innenvollmacht nach außen kundgemacht, § 171 BGB, oder er hat eine Vollmachtsurkunde ausgehändigt und nicht zurückgefordert bzw. nicht für kraftlos erklären lassen, § 172 BGB. Schließlich muss der Geschäftspartner gemäß § 173 BGB gutgläubig sein. Die Duldungsvollmacht. Die Duldungsvollmacht ist zwar nicht im Gesetz geregelt, wird von der herrschenden Meinung aber als ein weiterer Fall der Rechtsscheinsvollmacht angesehen. Sie hat folgende Voraussetzungen. Erstens, ein vollmachtloser Vertreter tritt wiederholt als Vertreter auf, Rechtsschein einer Vollmacht. Zweitens, der Vertretene hat Kenntnis von diesem Auftreten und duldet es, zurechenbare Veranlassung des Rechtsscheins. Drittens, der Geschäftspartner ist gutgläubig, er weiß nicht, dass der Vertreter ohne Vertretungsmacht handelt und er muss dies auch nicht wissen. Nach der herrschenden Meinung handelt es sich bei der Duldungsvollmacht um eine Vollmacht kraft Rechtsscheins, nach anderer Ansicht um eine konkludent durch wissentliches Dulden erteilte Vollmacht. Bedeutung hat dieser Streit für die Frage, ob eine Anfechtung möglich ist. Sieht man die Duldungsvollmacht als konkludent erteilte Vollmacht an, so ist eine Anfechtung möglich. Dagegen ist umstritten, ob die Anfechtung von Rechtsscheinstatbeständen möglich ist. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Altmann-Schmidt-Skript, BGB AT 1, 15. Auflage 2007, Seite 142 folgende. Die Anscheinsvollmacht. Die Anscheinsvollmacht hat folgende Voraussetzungen. Erstens, ein vollmachtloser Vertreter tritt wiederholt als Vertreter auf, Rechtsschein einer Vollmacht wie bei der Duldungsvollmacht. Zweitens, der Vertretene hat keine Kenntnis von diesem Auftreten, er hätte aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt dieses Auftreten verhindern können. Zurechenbare Veranlassung des Rechtsscheins. Drittens, der Geschäftspartner ist gutgläubig. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Altmann-Schmidt-Skript, BGB AT 1, Seite 143 folgende. Der Missbrauch der Vertretungsmacht. Ein Grundprinzip der Stellvertretung ist das Abstraktionsprinzip, das besagt, dass die Vertretungsmacht grundsätzlich unabhängig vom Innenverhältnis ist. Rechtsgeschäfte, die der Vertreter unter Missachtung der internen Absprache aber noch unter Beachtung der ihm zustehenden Vertretungsmacht abschließt, sind daher grundsätzlich wirksam und binden den Vertretenen. Dazu folgendes Beispiel. Im Innenverhältnis ist zwischen dem Inhaber eines Handelsgeschäfts H und seinem Prokuristen P abgesprochen, dass dieser nur Geschäfte bis zu 10.000 Euro tätigen darf. Bei Überschreitung dieser Grenze muss P sich mit H absprechen. Vergleiche aber § 50 HGB. Trotzdem verkauft P im Namen des H bei D einen LKW für 100.000 Euro. Ist H an das Geschäft gebunden? Lösung: Hier missachtet P zwar die Grenzen seines rechtlichen Dürfens im Innenverhältnis, er hätte sich mit H absprechen müssen. Dennoch ist der Kaufvertrag zwischen D und H zustande gekommen, denn P hält sich in den Grenzen des rechtlichen Könnens im Außenverhältnis. Die Beschränkung der Prokura ist gegenüber Dritten gemäß § 50 Absatz 1 HGB unwirksam. P hat seine Vertretungsmacht nicht überschritten, da deren Umfang nach außen durch die § 48 folgende HGB festgelegt ist. Er hatte eine bestehende Vertretungsmacht lediglich zum Schaden des H missbraucht. Dies lässt die Bindung seines Geschäftsherrn grundsätzlich unberührt und führt nur dazu, dass er sich ihm gegenüber schadensersatzpflichtig macht. Beachten Sie daher, der Vertreter überschreitet seine Vertretungsmacht, wenn sie ihm in dem Umfang nicht zusteht. Missbrauchen kann man eine Vertretungsmacht nur, wenn man sie auch hat, wie das im obigen Beispiel nach den § 48 folgender HGB, Kraft gesetzlicher Typisierung, der Fall ist. Merksatz: Missbrauch der Vertretungsmacht bedeutet Ausnutzung des rechtlichen Könnens unter Überschreitung des rechtlichen Dürfens. In zwei Ausnahmefällen ist der Vertretene ausnahmsweise nicht gebunden. Erstens, Kollusion. Rechtsgeschäfte, die der Vertreter im Einverständnis mit dem Geschäftspartner zum Nachteil des Vertretenen tätigt, sind nach § 138 Absatz 1 BGB nichtig. Zweitens, Evidenz des Missbrauchs. Der Vertretene kann nach herrschender Meinung nicht in Anspruch genommen werden, da eine Inanspruchnahme gegen § 242 BGB verstoßen würde, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen. Der Vertreter macht in derart ersichtlich verdächtiger Weise von seiner Vertretungsmacht Gebrauch, dass der Missbrauch evident ist. Der Geschäftspartner weiß entweder von dem Missbrauch oder er drängt sich ihm auf. Umstritten ist, ob der Vertreter selbst Kenntnis von dem Missbrauch haben muss. Die herrschende Meinung verlangt dies nicht. Die gesetzliche Beschränkung der Vertretungsmacht nach § 181 BGB. Die rechtsgeschäftliche oder gesetzliche Vertretungsmacht kann gemäß § 181 BGB eingeschränkt sein. § 181 BGB verbietet grundsätzlich das sogenannte In-sich-Geschäft. Ist die Vertretungsmacht nach § 181 BGB eingeschränkt, so handelt der Vertreter ohne Vertretungsmacht. Es gelten die Paragraphen 177 folgende BGB. Und der Vertretene kann durch Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung entscheiden, ob er das Geschäft gelten lassen will oder nicht. Paragraph 181 BGB regelt zwei Fälle. Erstens das Selbstkontrahierungsverbot, Paragraph 181 erste Alternative BGB. Der Vertreter nimmt im Namen des Vertretenen mit sich selbst das Rechtsgeschäft vor. Zweitens das Mehrvertretungsverbot, § 181 zweite Alternative BGB. Der Vertreter kontrahiert mit sich selbst und vertritt dabei mehrere Parteien. Ein In-sich-Geschäft kann aber auch zulässig sein. Zum einen ist in § 181 BGB geregelt, dass das In-sich-Geschäft dann zulässig ist, wenn es gestattet ist oder wenn es ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. Zum anderen ist § 181 BGB kraft teleologischer Reduktion unanwendbar, wenn das Rechtsgeschäft dem Vertretenen lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt. Hier droht dem Vertretenen kein Schaden. Dann macht es keinen Sinn, § 181 BGB anzuwenden. Allerdings kann § 181 BGB auch über seinen Wortlaut hinaus analog anwendbar sein. Ein Beispiel dafür ist, dass der Vertreter einen Untervertreter bestellt und das Rechtsgeschäft diesem gegenüber vornimmt. In diesem Fall ist § 181 BGB zwar nicht seinem Wortlaut nach anwendbar, der Schutzzweck des § 181 BGB gebietet aber eine analoge Anwendung. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Altmann-Schmidt-Skript BGB AT1, Seite 148 folgende.